Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach aus dem Boot zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie die beiden Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, gehe fort von mir, ich bin ein Mensch, der voll Schuld ist. Den Schrecken ergriff ihn und die anderen, die bei ihm waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus.
Ich gehe im Sommer öfter in evangelische Kirchen, wenn wir irgendwo auf Urlaub sind und es ist eine in der Nähe, dann schaue ich immer und versuche dort auch in den Gottesdienst zu gehen. Und zu diesem Text hat ein Pfarrer in einer Kirche, finde ich, eine gute, sehr individuell ausgerichtete Botschaft gebracht. Und ich habe gedacht, das passt gut, wenn wir vielleicht auch in diesem Sinne sagen, pass auf deine Träume, denn sie könnten in Erfüllung gehen. Pass auf deine Träume, denn sie könnten in Erfüllung gehen. Also die Frage ist wirklich, wovon träumen wir, wovon haben wir vielleicht mal geträumt, wovon haben wir jetzt aufgehört zu träumen und es ist trotzdem eigentlich noch unser Traum und was davon kommt dann plötzlich in Realität, wird dann plötzlich wahr. Der Petrus hat wahrscheinlich als Jugendlicher, als Kind, als er dann den Beruf seines Vaters annehmen musste, öfter davon geträumt, so einen richtig dicken Fang zu machen. Und dann ist er aber einer, der 2534 Mal hinausgefahren ist in der Zwischenzeit und weiß, so ist das eben nicht. Und dann hat er vergessen, wovon er träumt. Und plötzlich kommt da jemand und macht einen Traum von ihm wahr. Petrus hat inmitten seiner Berufstätigkeit kaum einen Gedanken an seine eigenen, vielleicht schon verschwommen, im Vergangenheit liegenden Wünsche verschwendet. Er hat sie vergraben unter den Fischernetzen, die zu flicken waren. Und dann kommt jemand, der ihm diese Wünsche erfüllt. So sehr, dass es Petrus beinahe zu schwer wird. Er hält es gar nicht mehr aus neben diesem unheimlichen Wunscherfüller. Aber der führt ihn nun noch weiter über diesen Job am See hinaus und sagt zu ihm, von nun an wirst du Menschen fischen. Du wirst das Handwerk verlassen. Die Aussicht auf den Aufstieg zum Schüler eines Rabbi, zum Lehrling eines gelehrten Wundertäters war da. Da hat Petrus sicher gestaunt, was aus seinen Wünschen geworden ist an diesem Tag. Das andere ist aber, ich möchte gern diesen Text auch für uns in nicht nur so individuell persönlicher Sichtweise betrachten, sondern auch für uns als Gemeinden, für uns als Christen in Gemeinschaft. Das ist nämlich auch eine Art, an den Text heranzugehen, dass wir Gott wirken sehen, nicht nur im Leben eines Einzelnen, sondern dass wir Gott wirken sehen in der Gemeinde. Dass Gott Menschen als Gemeinschaft überwältigt, indem er ihre verborgenen Sehnsüchte aufgreift und das Leben der Gemeinschaft verändert. Jesus geht hier mit Petrus in einer Art um und wir hören vielleicht mitschwingen, wie Petrus als dieser Fels, dieser Grundstein der Gemeinde hier auch im Hintergrund ist, dass es eben nicht nur um einen Einzelnen geht, sondern auch um uns als Gemeinschaft. Das ist dieses Mehr, gibt dieses erweiterte Wunscherfüllen in der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Vielleicht lässt sich dieser Blickwinkel vor allem in dem finden, wie Jesus zu Petrus hingeht. Er lädt ihn ein und er gibt ihm die Möglichkeit, zwei neue Entscheidungen zu treffen. Er lädt ihn ein zu zwei neuen Schritten. Und die beiden Entscheidungen, diese beiden Schritte enthalten viel. Das ist zunächst einmal die Einladung, hinauszufahren. Das heißt, hier dort, wo das Wasser tief ist, und dort die Netze auszuwerfen. Und dann ist es die Einladung, Menschenfischer zu werden. Und in beiden Einladungen, in der ersten im übertragenen Sinn, in der zweiten im wörtlichen Sinn, geht es um Mission. Geht es um Mission. Zuerst geht es bei Jesus um Mission. Und das ist schon mal erstaunlich, oder? Das zu hören. Es geht zuerst um Mission. Bevor Gemeinde da ist, ist die Mission da. Die Sendung, ihm zu dienen, hinzugehen zu denen, die noch nicht kennen, kommt vor der Aufforderung, baut Gemeinde. Ohne Mission gibt es keine Gemeinschaft von Jüngerinnen und Jüngern. Ohne dass Jesus seine Leute aussendet, brauchen wir gar nicht vom Reich Gottes reden. Und Jesus sagt zu den Jüngern, der beruft nicht zuerst, jetzt bildet mal ein Grüppchen und baut eine Gemeinde, sondern ihr sagt, ihr werdet Menschen fischen. Ihr werdet draußen, da wo es tief ist, Menschen fischen. Ihr werdet zu denen hingehen, die da draußen sind, wo das Wasser tief ist, und sie werden sich sammeln lassen. Damit beginnt Jesus. Und wir sind manchmal in der Gefahr, Gemeinde so als erstes zu sehen und ganz zu vergessen, wo Jesus begonnen hat. Vers 4 heißt es, als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Wenn wir das heute ganz neu hören können, dann können wir verstehen, dass eben es nicht nur um einen Menschen, diesen einen Petrus geht, sondern ganz aktuell um die Gemeinschaft derer, die hier gerufen sind. Wir haben den Ruf Gottes an uns. Und es ist der Ruf an uns, dass wir unseren sicheren Hafen verlassen. Dass wir unsere Mauern und unsere schönen Häuser verlassen. Dass wir Sicherheiten nicht nur hinterfragen, sondern hinter uns lassen. Warum? Um dorthin zu fahren, wo Menschen die Botschaft von Gottes Liebe hören sollen und empfangen sollen. Was will Gott denn anders, als dass er durch Jesus sagt, geh dorthin, wo die Menschen sind? Das Problem ist, dass wir, wenn es um Mission geht, zuallererst mit unseren bisherigen Erfahrungen kommen. So wie der Petrus auch, oder? Wir haben so viel schon gesehen und wir haben schon so viel erlebt und so viel investiert. Ja, du weißt gar nicht, wo wir schon alles probiert haben, was wir schon alles gemacht haben. Wo wir schon überall auf Fang gehofft haben, dass heute ist die schlechteste Gelegenheit dafür, jetzt rauszufahren. Das ist wirklich der schlechteste Zeitpunkt, auch wenn du das gut meinst. Unser Handeln, unsere Reaktion auf die Ideen, die Jesus hat, haben zu tun mit unserer Müdigkeit, oder? Mit unserer Angst zu versagen, mit unserer Antriebslosigkeit, mit unserem mangelnden Interesse, neue Ideen zu entwickeln. Und die Frage ist, ob es nicht sein könnte, dass wir gar nicht anders reagiert hätten als hier der Petrus. Wir haben schon die ganze Nacht draußen probiert. Aber jetzt passiert das Entscheidende für mich in diesem Text. Petrus, Simon Petrus, steht nämlich nicht einfach nur mit dieser Feststellung vor Jesus, sondern er beginnt eine Beziehung und sein Vertrauen wächst gerade und er geht in seiner Antwort jetzt doch ein gutes Stück weiter. Er sagt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und da, glaube ich, ist der erste Punkt, an dem wir uns ermutigen lassen dürfen. Ermutigen lassen dürfen als Gemeinden und als Gemeinde. Denn die Frage lautet ja, was motiviert die Gemeinden denn zu Mission und Evangelisation? Was motiviert eine Gemeinde Mollertgasse dazu, sich zu bewegen, sich was zu überlegen, Ideen zu haben? Und unsere Motive sind ja entscheidend. Was ist es, was uns als Gemeinde die Begeisterung wecken kann? Was kann in uns ein Antrieb sein, zu sagen, ja, aber auf dein Wort hin? Was wird uns dazu bringen, die bisherigen Erfahrungen hinter uns zu lassen? Sodass wir uns neu und neu heißt, ganz anders auf die Sendung Jesu einlassen können. Was kann uns motivieren, neue Wege zu gehen, im Sinn des Petrus hinauszufahren, da wo es tief ist, und zu denen hinzugehen, für die wir bisher noch nicht einmal regelmäßig gebetet haben? Was kann uns motivieren, einen evangelistischen Hauskreis zu starten, in dem wir ganz neu unsere Nachbarn und Freunde einladen und so weiter? Was motiviert uns? Die Soziologen, andere Forscher im Bereich Gemeindewachstum haben festgestellt, dass rückläufige Zahlen keine Motivation sind. Zu sagen, wir werden weniger, wir müssen was tun, ist noch nicht Motivation. Auch die Idee, den Bestand einer Gemeinde zumindest auf gleicher Höhe zu halten, ist noch keine Motivation. Das treibt niemand ausreichend voran. Das können ein paar Leiter und Experten vielleicht als Antrieb, als Herausforderung nehmen, aber keine ganze Gemeinde. Und noch weniger eine ganze Bewegung, einen Bund. Und auch Modelle davon, wie es woanders funktioniert, sind nicht unbedingt das, was uns motiviert, selbst hinauszufahren. Wir können uns vieles ansehen und Konferenzen besuchen und alles Mögliche an Impulsen aufnehmen. Aber es geht hier um etwas viel Tieferes. Es geht hier um das Vertrauen, das Petrus hier zeigt. Um die Frage, ob wir uns von Jesus eine neue Sicht schenken lassen, ob wir in dieser Beziehung zu Jesus eine neue Vision bekommen. Darum geht es, um ein Vertrauensverhältnis, um eine Beziehung, die lebendig sein soll und dann auch diese Motivation entstehen lässt. Mission ist ja überall ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt auch in der katholischen Kirche, also in Wien zumindest, diese Stadtmission alle paar Jahre, und es wird dann in allen Pfarren mobilisiert und überall ist das Thema dran. Aber trotzdem lässt sich Mission nicht verordnen, oder? Sei es ein Kardinal oder ein Bischof, eine evangelische Kirche oder ein Pastor Lars Heinrich oder wer auch immer, kann uns Mission nicht verordnen. Niemand kann, indem er Methoden und Strategien in eine Gemeinde einpflanzt, das bewirken, was hier passiert, was hier zwischen Petrus und Jesus eigentlich vor sich geht. Und selbst die Erfolgsgeschichten der größten Gemeinden in der Welt, der Megachurches, haben noch keine kleine Gemeinde nachhaltig aus den Sesseln geholt. Worum es geht, ist dieses wachsende Vertrauen, das wir bei Simon Petrus hier entdecken dürfen. Dass er aus seinem zurückhaltenden, zögerlichen Vorbehalt heraus sagt, aber auf dein Wort hin. Diese kleine Wende, die so viel bedeutet in der Zukunft dann. Auf dein Wort hin. Der sich ergreifen lässt, dieser Petrus, der sich ergreifen lässt von der Vollmacht, die er in Jesus entdeckt und die er da spürt. Der seinem Herzen einen Ruck gibt und sagt, das mache ich. Ich verlasse den Komfortbereich meines Lebens. Ich will wissen, was Jesus mir hier gerade versprechen will. Und er erlebt sein erstes Wunder und viele folgen. Dass wir als Gemeinde dieses Vertrauen in die Waagschale werfen müssen, das kann uns niemand abnehmen. Das kann euch, das kann mir niemand abnehmen, dass wir dieses Vertrauen in die Waagschale werfen, dass wir uns von Jesus neu anrühren lassen und dann Dinge tun, die gegen unsere Erfahrung sprechen. Das erst wird die Wendung bringen. Wir leben auch als Freikirchen, als evangelikale Gemeinden oder freikirchliche Gemeinden in Zeiten, in denen ja nichts mehr selbstverständlich ist. Wird die Generation nach uns auch noch im Vertrauen zu Jesus weitergehen? Wird sie seine Größe entdecken wollen, seine Kraft entdecken wollen? Bleibt der Gedanke, dass sich der allmächtige Gott in Christus wieder versöhnt hat mit den Menschen, weiter ein Haltepunkt für die, die nach uns kommen? Wenn wir schon akzeptiert haben, dass die Menschen um uns herum diese guten Nachrichten kaum mehr zu hören kriegen, wie schnell werden wir dann vielleicht auch unsere Kinder missverstehen oder wie schnell werden unsere Kinder missverstehen, wie groß das Evangelium ist und was das alles für uns bedeutet. Da gibt es jetzt noch einen Einwand. Wenn es um Kinder und um Familie geht, dann denken wir sehr oft, ja, wir müssen zuerst unsere Familie erreichen, oder? Wir denken an unsere Geschwister oder Eltern oder Kinder und denken daran, dass die doch auch diesen Glauben entdecken sollen und diese Freiheit. Und möglicherweise glauben wir, dass wir nur mehr zu diesem Teil der Menschheit geschickt sind, nämlich unsere Familie. Vielleicht gibt es noch einen Freundeskreis, der ein bisschen offener ist. Aber das, denke ich, ist auch ein Teil unseres Problems, das wir haben. Dass wir das so eingrenzen, dass wir sagen, zuerst zu denen. Und wenn da nichts läuft, sind wir frustriert und sind enttäuscht. Ich habe das von diesem Spezialisten hier mal gehört, der das so ausgeführt hat und gesagt hat, die Familie ist manchmal der schwierigste Happen in der Mission. Und wenn man es genau nimmt, Jesus hatte bei seiner Familie auch die größten Schwierigkeiten. Der ist da gar nicht gut angekommen. Und wenn wir sagen, warum geht jemand nach Myanmar oder vielleicht nach Ungarn oder nach Andorra, dann glaube ich, hat es auch damit zu tun, dass wir sagen, wir können und die Sendung Jesu nicht marginalisieren und sagen, das ist die Familie und wenn es da nicht klappt, ist es vielleicht doch nicht das gewesen, was wir tun sollen, sondern wir sind weiter, in weitere Horizonte sozusagen hineingerufen. Wir dürfen unser Zeugnis auch an anderen Stellen geben und helfen, dass Menschen Jesus entdecken, bei allem, was wir da auch vielleicht dann Fragen haben. Denn in Jesus wird ja deutlich, dass Gott selbst nicht gewartet hat, einen ganz weiten Weg zu gehen. Einen ganz weiten Weg zu gehen. Und er hat auch nicht gewartet, bis die Leute zu ihm gekommen sind. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als es soweit war, als die Zeit gekommen ist, da sandte Gott seinen Sohn. Und Jesus sagt selber in Johannes 20, so sehr mich der Vater, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus geht zu denen, die ausgestoßen sind, die verloren sind, zu denen, die weit weg sind von der Gnade. Und das habe ich in Myanmar auch gelernt, weil ich auch manchmal eine gewisse Skepsis mit mir trage. Wie geht das denn, wenn wir da hinkommen und dann kommen Menschen zum Glauben? Und es war eben diese Vorbereitung durchs Gebet, auch durch die Gemeinden. Aber es war auch so, dass diese beiden Pastoren, mit denen ich da unterwegs war, Tag für Tag gesagt haben, wir gehen schon seit Jahren zu denen, die sonst niemand haben, bei denen sonst niemand ist. Er hat mir dann seine erste Gläubige vorgestellt. Das war eine Frau, die hatte indische Wurzeln, was in Myanmar ganz typisch ist, dass aus allen möglichen Ecken die Leute kommen. Und sie hat eine Geschichte gehabt, dass sie als Muslimin aus Indien einen Buddhisten geheiratet hat, dann Buddhistin geworden ist, werden musste, ist wahrscheinlich da relativ üblich. Die Buddhisten sind sowieso sehr dominant und lassen gar nicht zu, dass Menschen die Religion wechseln offiziell. Und dann hat der Mann, den sie hatte, sie für zu schwach empfunden. Sie war wirklich körperlich sehr schwach und er hat sie aus dem Haus geschickt. Und er hat gesagt, du taugst nichts, brauche ich nicht. Und dann saß sie da und dann hat die Gemeinde ein Haus für sie gebaut. Eines von diesen leichten Schnellbau-Bambushäusern. Aber die Gemeinde hat sich engagiert. Und er hat gesagt, das war meine erste Gläubige 2007. Und dann ist ihre Mutter auch dazu gekommen. Die kommen jeden Sonntag in die Gemeinde und sind dabei. Und das ist für mich auch so eine Frage, ja, was bedeutet es denn für unseren Kontext und wo sind Menschen? Und die Flüchtlingsfrage ist für uns, denke ich, ganz vor der Nase, dass wir sagen, ja, wo sind Menschen, die vielleicht an dieser Stelle eben auch niemand haben, dass wir ihnen die Liebe Gottes bringen können. Jesus geht zu den Verlorenen, zu den Ausgestoßenen, zu denen, die weit weg sind vom Leben. Und diese Sendung haben wir auch. Die meisten werden nicht zu uns kommen. Deshalb sagt Jesus zu Petrus jetzt, in der Wärme des Tages, wo es am unangenehmsten ist, deswegen fahre hinaus, fahr dorthin, wo es tief ist und dort werft eure Netze aus. Vertrauen heißt das Widersinnige tun. Vertrauen zu Jesus heißt, dass ich manchmal Dinge tue, die ich eigentlich normal nicht tun würde. Sich ganz von der Gnade Gottes abhängig machen. Was in meinen Augen unsinnig ausschaut, das könnte die Weisheit Jesu sein, der mich dorthin schickt, wo es ganz tief ist. Es geht um das Aufgeben von Bequemlichkeit und um das Eingehen von Risiko. Und das gehört dazu bei Jesus, dass wir an dieser Stelle auch riskante Dinge tun werden. Und was kann das bedeuten? Für Petrus war das völlig unklar, aber es ging um eine neue Gemeinschaft von Menschen. In dieser Gemeinschaft sollten Menschen hineingeholt werden. In diese Gemeinschaft mit Jesus, in eine authentische Gemeinschaft von Jesus, von Menschen, die ihre Schwächen kennen, die aber den stärksten Herrn haben, die Jesus haben. Die Jesus haben, der die Liebe Gottes für sie ist. In unserem Umfeld gibt es Menschen, die in der zweiten und dritten Generation fern von christlichem Glauben leben. Und es gibt auch solche, die abgestoßen sind von Traditionen und Zwängen und Entmündigung in der Kirche oder wo auch immer. Wie sollen wir da die Netze auswerfen? Wie können wir erleben, dass Leute verstehen, dass jetzt endlich Gott selbst zu ihnen kommt? Durch die Gemeinschaft, die wir erleben. All das ist für die meisten von uns Anfang eines neuen Weges, wie für den Petrus. Rausfahren, wo es keinen Sinn zu machen scheint. Da müssten wir ja aufhören, uns selbst für kompetent zu halten. Da müssten wir aufhören zu denken, wir wissen schon alles über Mission. Da müssten wir jeden Dünkel ablegen und uns eingestehen, dass wir neu zu lernen haben. Und wir müssen neu beginnen zu beten und uns mit der Bibel zu beschäftigen, die Erfahrung von denen, die am Rand stehen, plötzlich sehen und diese Menschen anfangen wertschätzen. Und wir müssen reflektieren, was wir lernen, und wir wissen dann noch gar nicht, wie man das, wozu Jesus uns sendet, gut macht, aber wir lernen mit ganzem Einsatz. Ein neues Verständnis für die Mission entwickeln, darum geht es, glaube ich, heute. Weil diese Mission, die Sendung wichtiger ist als Gemeinde. Ja, wie bitte? Wichtiger als Gemeinde? Können wir das überhaupt hören? Das ist ganz schön scharf, das zu ertragen. Aber es ist so, Jesus sagt zuerst die Mission und dann die Gemeinde. Gemeinde ist ein Produkt von Mission, oder? Weil die Jesus-Nachfolge auch diese Gemeinschaft eben bedeutet. Deshalb möchte ich uns einladen, dass wir über Mission beten, dass wir darüber nachdenken und dass wir bei ihm nachfragen. Wie die Gemeinde dann aussieht, das wird sich ergeben. Aber zuerst brauchen wir neue Ideen davon, wozu wir gesandt sind und wohin wir gesandt sind und wie wir gesandt sind. Fahrt hinaus, wo es tief ist und werft dort eure Netze aus. Auf dein Wort hin, Herr. Wie schaut denn unsere tiefe Stelle aus? Wie schaut unser Netz aus, unser Boot? Wie sieht unsere Sendung aus? Was ist authentisch? Was ist glaubwürdig und konsequent dran für mich, für uns, für die Gemeinde Wien-Mollertgasse? Ich bin mir sicher, dass wir noch sehr aufregende Ausdrucksformen von Mission finden werden. Ausdrucksformen von Mission, an die wir bisher noch nicht gedacht haben. Arten hinauszufahren und die Netze auszuwerfen, die uns jetzt vielleicht noch absurd erscheinen. Und das Zweite, was wir dann erleben und von Petrus auch lernen können, Mission bringt eben die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Es waren ja nicht alle so forsch und mutig wie der Petrus, nicht alle solche Draufgängertypen. Dieses neugierige, wachsende Vertrauen des Petrus hatten wahrscheinlich nicht alle da um ihn herum. Und wir sind auch nicht alle gleich in der Gemeinde. Aber die neu verstandene Mission, Mission, die sich mit einem beinahe blinden Vertrauen und mit Wundern auch durchsetzen wird, die bringt Menschen zusammen. Egal, was für Randtypen wir sind, egal, ob wir im Zentrum sind, es bringt uns zusammen. Ob ich ein Grenzgänger bin wie der Petrus oder einer, der sich an das hält, was die Mehrheit gern macht, am Ende müssen alle mithelfen, um den Fang einzubringen. Und sie tun es auch. Und auch die, die nicht Petrus heißen und nicht so leicht Ja sagen zu den Herausforderungen Jesu. Mission und ihre Wunder bringt uns wieder zusammen. Doch was bei Petrus passiert, gehört eben dazu. Nachdem er tut, was Jesus ihm sagt, müssen er und die Fischer sich neu überlegen, wer sie eigentlich sind und wie ihre Beziehung zu Jesus aussieht. Also das heißt auch, der dabei ist, Fische zu fangen, wird selbst evangelisiert. Plötzlich geht das, was Jesus will, ganz gewaltig auch mich selbst an. In Durban bei der Konferenz der Baptisten in diesem Jahr hat der neue Präsident der Baptist World Alliance gesagt, wir sagen oft, Jesus is the door. Ja, das war das Thema, Jesus die Tür. Und dann gehen wir aber selber nicht durch. Und das, glaube ich, ist hier auch gemeint. Ja. Wenn wir sagen, Jesus ist die Tür, aber wir gehen selber nicht durch, dann werden wir zu den Türhütern, die an der Tür stehen und kontrollieren, wer jetzt nun daherkommen will und durchgehen will. Und das darf Gemeinde nicht tun. Wir müssen selber durch die Tür. Das finde ich so spannend bei dem, was hier eigentlich gesagt wird. Dass wir voll dabei sind, dass wir ganz gefordert sind. Wer bin ich? Wer bist du für mich? Sind Leute wie Petrus, die genau erkennen, was los ist. Und andere sind erstaunt und bestürzt. Aber zusammen beruft Jesus sie und sie sind die neuen Menschenfischer. Und das Auswerfen der Netze, da wo es tief ist, verhilft zu verstehen, wer wir sind. Deswegen ist so gemeinsam auf Mission sein auch so verändernd, ja, dass man plötzlich in einer Situation gemeinsam unterwegs ist, die man noch nicht kannte. Und plötzlich entdeckt, dass Jesus einem durchträgt, dass er dabei ist. Ich habe ehrlich gesagt viel mehr Respekt vor Asien gehabt als vor Afrika oder vor den USA, als ich da hingefahren bin, habe gedacht, na, wer weiß, was da alles auf mich zukommt. Ich habe gemerkt, wie Jesus dabei ist, wie die Dinge einfach so gut gegangen sind und wie Menschen plötzlich auch etwas gehört haben durch das, was ich sagen durfte. Helmut Thielicke, der Theologe, der, weiß nicht, vor 50 Jahren vor allen Dingen gewirkt hat, gesagt: "The gospel must be constantly forwarded to a new address because its recipient is repeatedly changing his place of residence." Das heißt, das Evangelium muss immer wieder neu dorthin getragen werden, wo die Menschen sind, die es hören, weil diese Menschen immer woanders sind. Und ich hoffe, dass ihr das erlebt oder dass wir das erleben, dass wir einfach auch wieder dorthin gehen, wo Menschen sind, weil Menschen nicht dort bleiben, wo sie vielleicht bisher gewesen sind oder weil die, die wir erreichen sollen, gar nicht mehr dort sind, wo wir sie immer noch vermuten. Und der John Stott hat in seiner letzten öffentlichen Predigt, als es um Christusähnlichkeit ging, gesagt: "So wie Jesus, wie Christus diese Welt betreten hat, so sind wir aufgefordert, die Welt von anderen zu betreten. Die Welt eines anderen Menschen zu betreten, dort einzutreten. Und wir sollen so wie Jesus Christus sein in seiner Mission, indem wir die Welt von anderen Menschen betreten und bei ihnen sozusagen auftauchen in Jesu Namen. Wir dürfen neue Welten betreten, wenn wir den Missionsauftrag für die ganze Welt Jesu ernst nehmen. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, was die Gemeinde ist und wozu wir Gemeinde brauchen. Wir brauchen die Gemeinde, weil wir gemeinsam gerufen sind in dieser Mission. Und weil wir in dieser Mission auch erst Gemeinde sein können, im vollsten Sinn. Gemeinde ist immer Gemeinde, wenn sie Gemeinde für andere ist. Amen.